Deutschlandfunk, eine Welt.
Den Pakt der Korrupten, wie er sagt, will Bernardo Arevalo bekämpfen. Er ist seit Anfang des Jahres neuer Staatspräsident von Guatemala. Und er ist angetreten, um ein Netzwerk zu zerschlagen, das sich in Justiz, Politik und Armee gebildet habe und große Teile des Staatshaushaltes kontrolliere. Dieses Netzwerk möchte der Sozialdemokrat sprengen, die Justiz reformieren und die Pressefreiheit wiederherstellen, so die Ankündigung im Wahlkampf. Doch schon die Amtsübergabe war schwierig, obwohl Arevalo die Stichwahl im September klar gewonnen hatte, ging die Staatsanwaltschaft gegen seine Partei vor. Es folgten landesweite Proteste für den Wahlsieger, besonders von indigenen Gruppen. Doch mittlerweile sind viele Hoffnungen auf Wandel wieder verflogen, auch weil sich der Präsident selbst im Weg steht, so die Beobachter. Lateinamerika-Korrespondentin Jenny Barke über Guatemala im Wandel.
Eine Sporthalle in San Martín Xilotepeque, einer Kleinstadt 50 Kilometer nördlich von Guatemala Stadt. Hier trainiert Franziska Elias Jugendliche. Nicht etwa Fuß oder Basketball, sondern das indigene Ballspiel Pelota Maya. Franziska ist selbst vom Maya-Volk Kak'chikel und hat vor einem Jahr für den heutigen Präsidenten Bernardo Arevalo gestimmt. Sie ist enttäuscht von ihm. Er ist an die Macht gekommen dank der Unterstützung der indigenen Autoritäten, die die schwache Demokratie in Guatemala verteidigen wollten. Aber in seine Entscheidungen bindet er diese Autoritäten nicht ein. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Guatemalas ist indigen. Die Mobilisierung der indigenen Autoritäten rettete Arevalos Amtsantritt, den die bisher regierende korrupte Elite um jeden Preis verhindern wollte. Doch Franziskas Kritik ist berechtigt. Nur eine von 14 Ministern in seiner Regierung ist vom Volk der Maya. Hinzu komme, dass Arevalo mit unerwartet vielen Angriffen aus allen Richtungen kämpfen müsse, die seine Arbeit blockieren, sagt der guatemaltekische Politologe Luis Mack. Viele Guatemalteken beschweren sich über die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das hat die Regierung nicht stoppen können. Viele vermuten, dass es eine Strategie der Opposition sein könnte, der Unternehmer, um die Bevölkerung aufzuwiegeln. Das ist mit anderen Regierungen nicht passiert. Mit seinem Versprechen, gegen die Korruption vorzugehen, hat sich Arevalo mächtige Feinde geschaffen. Dem sogenannten Pakt der Korrupten gehören Unternehmer an, sowie ein Netzwerk aus Ex-Militärs, organisiertem Verbrechen und der Justiz. Während die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt, verfolgt diese Elite ungestraft ihre eigenen lukrativen Interessen. Symbolisch für diesen Pakt Generalstaatsanwältin Consuelo Porras, deren Amt erst 2026 endet. Mehrfach hat die Staatsanwaltschaft versucht, Arevalos Immunität aufzuheben, um gegen ihn ermitteln zu können, wie etwa wegen rechtswidriger Amtsübernahme im Januar oder Machtmissbrauch im August. Porras habe mit juristischer Willkür einen Staat im Staat gebildet, erklärt Eleonora Moraes von der guatemaltekischen Menschenrechtsorganisation FATS. Diese Frau ist durch und durch korrupt und antidemokratisch. Sie will sich schützen, weil sie selbst sehr viele Verbrechen begangen hat. Auch die USA und EU ordnen Porras und weitere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft als korrupt und undemokratisch ein. Ab Oktober sollen unabhängige Richter am obersten Gericht und den Berufungsgerichten für mehr Rechtsstaatlichkeit sorgen. Die Posten werden in 6 Wochen neu gewählt, für 5 Jahre. Doch korrupte Kräfte versuchen, auf den Prozess Einfluss zu nehmen, ihnen genehme Richter unterzubringen oder die Wahl zu torpedieren. Ex-Staatsanwältin Claudia Paz y Paz, die im Exil lebt, betont, wie wichtig die Neubesetzung ist. Wir Guatemalteken fürchten, dass sie erneut versuchen, die Richterwahl zu verschieben. Das hätte schwerwiegende Folgen für unsere Rechtsstaatlichkeit. Es müssen Richter mit besseren Fähigkeiten, Professionalität, ethischen Qualitäten und Ehrlichkeit besetzt werden. Einen kleinen rechtsstaatlichen Lichtblick gab es Ende August zumindest. Ein guatemaltekisches Gericht hat entschieden, dass der Investigativjournalist José Rubén Zamora nach über 2 Jahren Untersuchungshaft in den Hausarrest kommen dürfte. Für den Vorwurf der angeblichen Geldwäsche, wegen dem er festgenommen wurde, fehlten die Beweise, so die Gerichtsbegründung. Es ist ein kleiner Triumph, wenn auch nur ein symbolischer, wie der 68-jährige anwesenden Journalisten nach dem Gerichtstermin erklärt. Es ist kompliziert, weil gleichzeitig weitere Ermittlungsverfahren offen sind und ich noch auf den Gerichtsprozess warte. Deshalb bleibe ich weiterhin in Haft. Dort hat das ARD-Studio Mexiko ihn besucht. In seiner kleinen Zelle hat er es sich wohnlich eingerichtet, so gut das unter den gegebenen Umständen geht. Kühlschrank, ein kleiner elektrischer Ofen, viele Bücher. Täglich bekommt er Besuch. Menschenwürdigere Bedingungen, die die Regierung des neuen Präsidenten Bernardo Arevalo versprochen und erwirkt hat. Zamora erinnert sich an die Zeit zuvor, an Folter, physisch und psychisch. Kein Licht in der Zelle, kein Besuch erlaubt. Einmal hätten sie ihn mit einem Sack voller Insekten, Bettwanzen, Milben, Ameisen schikaniert. Doch er habe sich seine innerliche Freiheit bewahrt, wie er auch vor Gericht betont. Mir geht es gut, ich muss damit leben. Mein Leben hat einen Sinn, ich überlebe nicht, ich lebe mit meinen Büchern und meiner Lektüre. Für Reporter ohne Grenzen steht der Fall Zamora sinnbildlich für den schlechten Stand der Pressefreiheit in Lateinamerika, wie der regionale Direktor Arturo Romeo sagt. Für das Land, für die Demokratie, für die aktuelle Regierung auch ist es fatal, dass er noch immer kriminalisiert wird. Für die Demokratie Guatemalas ist es essentiell, dass Zamora freigelassen wird. Um willkürlichen Festnahmen, unfairen Gerichtsprozessen und menschenunwürdigen Haftbedingungen zu entgehen, befinden sich noch immer mindestens 26 guatemaltekische Journalisten im Exil.